Wir haben diesen Satz auch weiter an der Wand hängen. Eine Gemeinde muss zu einer einheitlichen und lebendigen Gemeinschaft geformt werden. Das ist der Leitsatz. Mit dem beschäftigen wir uns heute nochmal und nächstes Mal nochmal. Das ist der vierte Punkt. Eine Gemeinde muss zu einer einheitlichen und lebendigen Gemeinschaft geformt werden. Wir haben letzten Sonntag darüber nachgedacht, über die Bildwirklichkeit Leib Christi. Heute nehmen wir uns eine andere Bildwirklichkeit vor. Ich mag das Wort Bild nicht so sehr, weil es mehr ist als ein Bild. Es ist eine Wirklichkeit dahinter. Also, und da haben wir in der Bibel auch die Bildwirklichkeit von der Gemeinde als Gebäude oder als Haus oder als Haus Gottes, als Tempel. Dazu schauen wir uns zwei Texte an, Epheser 2, 12 bis 22. Könnt ihr gleich auch eure Bibel rausnehmen oder eine Bibel aufschlagen, wir lesen das dann zusammen. Und dann auch noch 1. Petrus 2, Vers 4 bis 6. Das sind die zwei Texte für heute, Epheser 2, 12 bis 22 und 1. Petrus 2, 4 bis 6. Ich lasse kurz Zeit zum Aufschlagen. Ihr Epheser wart zu jener Zeit ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi, denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Bis hierher haben wir das Bild vom Leib nochmal sehr stark. Er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt, euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Ein ganz schwieriger Text, weil er sehr, ja? Okay, möchtest du hierher kommen? Dann können es alle hören. Also es hören welche auch online mit, deshalb wäre das ganz gut.
Ich habe am Anfang schon gar nicht gewusst, um was es hier geht, weil es so schwierig war.
Was für eine Bibel hast du?
Einheitsübersetzung, ganz
banal. Das ist die katholische Einheitsübersetzung. Das ist die katholische
ist mir egal.
Ja, wir auch.
Die NIV. Damals wart ihr von Christus getrennt, der Gemeinde Israels fremd und von dem Bund der Verheißung ausgeschlossen. Ihr hattet keine Hoffnung und lebtet ohne Gott in der Welt. Jetzt aber seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, durch Christus Jesus, nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile und riss durch sein Sterben die trennende Wand der Feindschaft nieder. Er hob das Gesetz samt seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in seiner Person zu dem einen neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in dem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden euch, den Fernen, und uns, den Nahen. Durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also jetzt nicht mehr Fremde ohne Bürgerrecht, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Ihr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut. Der Schlussstein ist Jesus Christus selbst. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet auch ihr im Geist zu einer Wohnung Gottes erbaut.
Dankeschön, das ist eine sehr gute Übersetzung, plus auch schon Auslegung, ja, damit man es leichter versteht. Luther ist da sehr wörtlich am Text und das ist eine gute Auslegung auch schon. Ja, da kommen vier verschiedene Bilder in diesem Text zusammen. Ja, das macht den Text so ein bisschen schwierig und verschachtelt. Deshalb ist es für uns auch schwer zu verstehen. Das hängt damit zusammen, dass der Ausdruck Haus für uns eigentlich bloß eine Bedeutung hat. Nämlich ein Gebäude mit Wänden und Dach und Fenster und Türen. Ja, das ist ein Haus. Und ich habe jetzt diese verschiedenen Bedeutungen von Haus hier auch mal an der Wand. Also ein ganz normales Haus. In der Bibel gibt's diese Bedeutung natürlich auch. Ja, wenn jemand ins Haus reingeht, ja klar. Aber es gibt noch drei andere Bedeutungen von Haus. Das erste ist das besondere Haus, in dem in der Bibel immer wieder die Rede ist, dieses besondere Gebäude, das Haus des Herrn, das ist der Tempel, ja? Also das besondere Haus. Dann bedeutet Haus im übertragenen Sinn Familie. Ja, also wenn etwa der Josua 24,15 sagt, ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen, dann meint er nicht seine Immobilie. Ja, ist ja logisch, dann meint er seine Familie. Zum Haus in diesem Sinn gehören Eltern, aber nicht nur Eltern und Kinder, sondern damals noch viel mehr Leute. Da gehören auch die Großeltern dazu, aber dann auch solche, die nicht zur biologischen Familie gehören. Haus bedeutet alle, die da zusammenwohnen. Der ganze Hof heißt das, ja. Da gehört zum Beispiel ganz typisch das Gesinde dazu. Die waren alle auf einem Hof, in einem Haus, gehören auch zu diesem Haus, wo der Josua sagt, mein Haus. Aber der Status war natürlich himmelweit anders, gell? Also da gab's Söhne und Töchter, die durften für immer bleiben, Knechte und Mägde nicht. Darauf spielt Jesus an in Johannes 8, Vers 35. Ja, der Sohn bleibt für immer, Sohn und Tochter bleiben für immer. Knechte müssen gehen, irgendwann mal. So, die dritte andere Bedeutung, also die vierte Bedeutung von Haus ist in der Bibel auch Volk. Jetzt merkt man, wie kompliziert es wird. Alle vier Bedeutungen sind da. Also wenn vom Haus Israel die Rede ist, dann ist natürlich Volk Israel gemeint oder Haus Jakob. Ja, das ganze Volk ist gemeint. Und wie in der Familie es auch Gesinde gibt oder im Haus als Familie gibt es auch Gesinde, so gibt es auch im Volk solche, die biologisch nicht dazugehören. Da gibt es nämlich, wie sagt Paulus, Gäste und Fremdlinge. Wörtlich besser übersetzt Fremde und Beisaßen. Ja, was ist das, Fremde und Beisaßen? Der Fremde, das ist ein ausländischer Gast, damals im Altertum hochgeehrt. Also der Fremde war wie ein Freund. Es klingt bei uns, klingt Fremde ein bisschen doof, gell? Wir haben ja Probleme mit Fremdenhass und so. Aber damals war der Fremde hochgeehrt, er hatte auch einen besonderen Schutzstatus, der Fremde durfte nicht angetastet werden. Das griechische Wort, was Paulus verwendet, bedeutet Gast und Fremder. Also das kann uns auch helfen, wie wir mit ausländischen Mitbürgern umgehen. Und zwar ausdrücklich die ohne Bleiberecht waren das, ja. Und dann gab es noch die Beisaßen. Ja, das Wort gibt's heute gar nicht mehr. Das sind die Ausländer mit Bleiberecht. Also die ohne Bleiberecht und die mit Bleiberecht. Dann gab es auch noch Bürger. Natürlich in Israel, im Volk Israel, die hatten ihre Staatsangehörigkeit durch Geburt bekommen. Jetzt gibt es in heutigen Staaten die Möglichkeit der Einbürgerung. Das gab es im Volk Israel nicht. Man konnte nur Israelit werden durch Geburt. Unter den Fremden gab es solche, die zwar von Geburt nicht dazugehörten, die waren auch nicht Staatsbürger, aber die konnten zur Religionsgemeinschaft aufgenommen werden. Das ist eine andere Sache. Das waren die sogenannten Proselyten oder bei Luther ist es übersetzt mit Judengenossen. Ja, die Judengenossen, die gehörten zum bestimmten Grad zur Religionsgemeinschaft dazu, aber sie hatten kein Bürgerrecht. Sie waren keine Bürger. Also in Epheser 2, Vers 12 schreibt der Paulus an die Briefempfänger, die Christen in Ephesus. Ephesus ist nicht Israel, das ist Griechenland. Ja. Ihr wart zu jener Zeit, also bevor ihr Christen wurdet, ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht. Natürlich, wir sprechen heute von der Staatsangehörigkeit, ausgeschlossen von der Staatsangehörigkeit Israels und Fremde. Und zwar, warum? Außerhalb des Bundes der Verheißung, außerhalb auch der Religionsgemeinschaft. Daher hattet ihr auch keine Hoffnung. Ihr wart ohne Gott in der Welt. Also jetzt diese vier Bedeutungen mal. Haus als Gebäude, Haus als besonderes Gebäude, nämlich der Tempel, Haus Gottes, dann Haus als Familie, Haus Josuas zum Beispiel, und Haus als Volk, Haus Israel. Unser Text, den wir hier haben, der spricht von alle vier Bedeutungen, aber nicht in der Reihenfolge. Deshalb unterstreiche ich es jetzt mal, was ich meine. Zuerst einmal spricht der Abschnitt über Haus als Familie, deshalb habe ich es unterstrichen, das sind die Verse 18 bis 19. Und zwar passiert da jetzt was Besonderes, aus Knechten und Mägde werden Söhne und Töchter. Das ist in Israel nicht denkbar, ja. Aus Knechten und Mägden werden Söhne und Töchter. Das wird nur angedeutet, eben in Vers 18 und 19, denn durch Christus haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Zugang zum Vater heißt, du gehörst zur Familie jetzt dazu, als Sohn oder Tochter. Knechte und Mägde haben dieses Recht nicht. Die können nicht einfach zum Herrn kommen, ja? Nur die Söhne und Töchter. Sie dürfen immer mit dem Vater reden. Sie sind Gottes Hausgenossen in Vers 19. Hausgenossen klingt auch irgendwie nimmer so deutsch, gell? Wir würden sagen Familienangehörige. Die sind Familienangehörige und Gott ist der Vater. Das ist das eine, das ist Vers 18 und 19. Dann haben wir, ich unterstreiche jetzt das andere, da gehen wir jetzt ein, zweite Runde, wir sprechen vom Volk, das ist in Vers 19. Spricht Paulus jetzt vom Thema Haus oder Gebäude im Sinn von Volk. Da geht's um die Fremden und um die Beisaßen, die keine Staatsangehörigkeit haben. Und die werden jetzt auf einmal zu Staatsangehörigen. Ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, Fremde und Beisaßen, sondern Mitbürger mit den Heiligen. Auch das in Israel undenkbar, übrigens in Indien auch undenkbar. Man kann Hindu nur durch Geburt werden. Ja, und man kann Jude oder Israelit nur durch Geburt werden. Aber jetzt ist, dass da auf einmal andere Mitbürger werden, zur gleichen Staatsangehörigkeit dazugehören. Wie geht denn das? Das ist ein anderes Thema, besprechen wir heute nicht. Das geht, dass wir eine sehr enge Beziehung zu Jesus, dem Juden, bekommen. Ja? Nur durch Jesus, den Juden, haben wir die Möglichkeit, Mitbürger der Heiligen, sprich vom Volk Israel, zu sein. Auch die erste Bedeutung, jetzt habe ich das oben unterstrichen, vom Haus als Gebäude wird verwendet. Das ist Vers 20 bis 21a. Da lesen wir, ihr seid erbaut auf den Grund. Wörtlich, ihr seid zu einem Haus gebaut auf dem Fundament. Ja, da ist vom Fundament die Rede. Das Fundament der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist. Das muss man jetzt ein bisschen erklären. Im Altertum gab es natürlich keine Betonfundamente. Ein Betonfundament ist aus Beton am Stück, vielleicht sogar eine Betonplatte, je nach Boden, eine Platte, die ist ganz gerade. Das kennt man im Altertum ja nicht, Stahlbeton. Wie wird da ein Fundament gebaut? In alte Häuser kann man das noch sehen. Ich bin in so einem Haus aufgewachsen. Ja, das ist der Gewölbekeller. Der Gewölbekeller trägt das Haus. Das ist das Fundament. Und wie wird so ein Gewölbe gemacht? Ja, da hat man von einer Seite Steine und von der anderen Seite Steine und die würden alle über den Haufen fallen. Und dann kommt ganz zum Schluss ein Stein rein, der ist so ein bisschen konisch, ja, ein Stein rein und da kann man das Gerüst wegmachen und der eine Stein trägt das ganze Gewölbe, obwohl er oben drauf sitzt. Das ist, ja, der Luther hat ein bisschen schwierig übersetzt, der Eckstein, das war in der Christine-Übersetzung natürlich besser übersetzt, der Schlussstein. Also nicht der Stein, der unten drunter liegt, sondern der, der oben drin steckt, der das ganze Gewölbe zusammenhält. Das ist Jesus, sagte Paulus. Der Schlussstein ist Jesus. Es gibt da andere Steine, die Gewölbesteine. Das sind die Apostel und die Propheten. Und dann kommt der Schlussstein, der alles zusammenhält. Und auf diesem Fundament wird jetzt der ganze Bau ineinander gefügt und wächst. Also hier haben wir nochmal Verse 20 bis 21a, das Bild vom Haus. Und dann kommt jetzt auch noch die vierte Bedeutung dazu, deshalb unterstreiche ich jetzt Haus Gottes. Ja, das ist dann Epheser 2, 21b bis 22. Es ist nicht irgendein Haus, das da gebaut wird, sondern eben das Haus, das spezielle Haus, der heilige Tempel ist da zusammengebaut zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Stellt euch das mal für einen Moment vor, wir sind Wohnung Gottes, der wohnt da bei uns. Gott wohnt nicht nur im Herzen von jedem Einzelnen, sondern er wohnt in der Gemeinde. Die Familienzugehörigkeit zu Gott als dem Vater wird durch den Geist geschenkt und genauso auch hier die Zugehörigkeit zum Tempel. Als besondere Wohnung Gottes ist eben durch den Geist. Also wir haben jetzt vier verschiedene Bilder von Gebäude, von Haus. Ich fasse nochmal zusammen. Wir gehören durch Jesus Christus zusammen, als Familie, als Söhne und Töchter desselben Vaters. Wir gehören in Jesus Christus zusammen als Mitbürger mit den Heiligen, als Staatsangehörige in Gottes heiligem Volk Israel. Wir haben eine gemeinsame Staatsbürgerschaft. Wir gehören in Jesus Christus zusammen als zusammengebaute Steine. Viele Steine, ein Gebäude. Ja, das ist es, die Bildwirklichkeit. Und viertens, wir gehören als Teile eben eines ganz besonderen Gebäudes zusammen durch Jesus Christus. Nämlich, wir gehören zusammen in dem Tempel Gottes. Wir sind zusammen Gottes Wohnung. Gott wohnt nicht in einer Kirche, auch nicht in einem Gemeindehaus. Der wohnt da in dieser Gemeinschaft von diesen Steinen. Und dieser letzte Gedanke von den Steinen, der leitet jetzt über zu unserem zweiten Text. Wir sind nicht nur wie Steine im Tempelbau Gottes, sondern wir sind lebendige Steine. Es geht, wenn man eine Mauer anguckt, so eine alte, können wir ja mal rübergehen, einen Friedhof drüben, die alte Friedhofmauer, da sieht man das, die Steine sind ziemlich kalt und ziemlich tot und die sitzen da schon immer an derselben Stelle. Das ist ein interessantes Bild. Das ist so wie in der Kirche, jeder seinen Stammplatz hat, gell, und da sitzt man halt immer. Also wir gehören nicht so zusammen, wie tote Steine in einer Mauer da halt zusammengemauert sind und zusammenhocken, sondern es geht da um was anderes. Es geht um lebendige Steine. Und da schauen wir uns jetzt diesen Text 1. Petrus 2, 4 bis 6 an. Ich gebe euch kurz Zeit zum Aufschlagen. 1. Petrus 2, 4 bis 6. Zu Christus kommt als zu dem lebendigen Stein. Wir erinnern uns, Christus ist der Schlussstein und der lebt. Ja, kommt zu ihm als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als, nicht als Steine, sondern als lebendige Steine, erbaut euch zum geistlichen Haus. Und jetzt kommt hier der Gedanke, warum sind die Steine lebendig? Zur heiligen Priesterschaft zu opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Schlussstein, Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wer sich auf ihn gründet, heißt es, so wie sich Steine auf ein Fundament gründen. Wer sich auf ihn gründet, der soll nicht zu Schanden werden. Ja, der Eckstein wurde zwar verworfen, wird aber nicht zu Schanden. Und die sich auf ihn gründen, werden auch nicht zu Schanden. Nochmal der Leitgedanke von George Peters. Eine Gemeinde muss zu einer einheitlichen, und lebendigen Gemeinschaft geformt werden. Also das Stichwort lebendig, das kommt auch hier aus 1. Petrus 2 von diesem Bibeltext. Dass Steine lebendig sind, ist ein Unding. Ja, wer weiß noch Bibelstelle, wo Steine lebendig sind? Ich habe keine gefunden. Wörtlich steht es nur hier in, ja, tatsächlich in diesem 1. Petrus 2. Es gibt noch die Steine, die schreien könnten, tun sie aber nicht. Aber Steine sind tot per Definition. Na, Gott kann auch dem Abraham aus Steinen, aus toten Steinen Nachkommen erwecken. Steine sind tot. Hier in unserem Text wird von zwei Steinen gesagt, dass sie lebendig sind. Das eine ist der Schlussstein Jesus. Und dann sind's wir, die wir zu Jesus gekommen sind. Wodurch sind wir denn lebendig geworden? Wodurch kommt denn das ewige Leben in uns rein? Hat es durch den Kontakt mit Jesus? Also ein Stein, der auf diesem lebendigen Eckstein draufkommt, da springt das Leben über. Der wird selber lebendig. Wir sind jetzt durch Jesus lebendige Steine. Und hier ist der große Unterschied zum alttestamentlichen Tempel. Der alttestamentliche Tempel besteht aus toten Steinen. Schön Gold drüber und so, ja, aber es sind tote Steine. Und wo kommt das Leben her? In den toten Mauern des Tempels? Ja, man muss diesen toten Tempel mit toten Steinen jetzt erst mit Leben füllen. Das ist auch, wenn ich ein schönes Gemeindehaus habe, ja, das muss man mit Leben füllen, oder eine schöne große Kirche, die muss man erst mit Leben füllen. Und das sind im alttestamentlichen Tempel, sind es die Priester, die bringen Gott wohlgefällige Opfer dar. Dieser Priesterdienst und der Opferdienst, das ist dann das Leben, aber die Steine sind tot. Diese Vorstellung hat die katholische Kirche in Stein gemauert durchs ganze Mittelalter, bis heute vielerorts noch. Du hast eine Kirche, die ist an sich tot, und dann gibt's da die Priester, die machen alles. Die Priester und Bischöfe und was immer. Viele evangelische Christen denken heute auch noch so über Kirche. Die toten Mauern, die muss man mit Leben füllen. Und viele Christen, also ich meine jetzt die, die am Sonntag da sitzen, die sogenannten Laien, ich mag den Ausdruck nicht, verwende ihn auch nicht, aber die sehen sich oft als tote Gemeindesteine, und sie sind die Mauern praktisch, und in den Mauern drin, das sind jetzt die Geistlichen, die Pastoren, die Mitarbeiter, die Gemeindediakone und Jugendpastoren und Ältesten und so weiter. Und die sollen jetzt bitteschön das Ganze mit Leben füllen. Ja, wir sind die toten Steine, und die machen da jetzt das Leben, so wie im alttestamentlichen Tempel. Aber Petrus hat was anderes im Blick. Er spricht eben nicht von toten Steinen, sondern er spricht von etwas, was ungleich schöner und größer ist. Ihr Gemeindeglieder seid selbst lebendig. Da ist kein totes Gebäude, keine tote Gemeinde, wo dann irgendwelche Priester das mit Leben füllen, sondern ihr selbst seid die geistliche Priesterschaft. Ihr bringt die geistlichen Opfer dar, wie sie Gott gefallen, durch Jesus Christus. Natürlich hatte Martin Luther in scharfer Abgrenzung gegen die katholische Kirche mit ihrem Priester, mit ihrer Priesterehrung, ja, sag mal so, da sich sehr dagegen verwahrt. Er hat 1520 eine Schrift geschrieben, an den christlichen Adel deutscher Nationen von des christlichen Standes Besserung. Warum schreibt er an den Adel? Weil der Adel ist praktisch der Garant und der Besitzer der Kirche. Deshalb schreibt er an den Adel. Und er sagt, der christliche Stand muss gebessert werden. Wir müssen aufhören mit den toten Steinen und dann ein paar Priestern, die das verzweifelt mit Leben erfüllen wollen. Ja? Und da schreibt Martin Luther 1520, alle Christen sind wahrhaft geistlichen Standes, nicht nur die Priester. Und ist unter ihnen kein Unterschied, dann des Amtes allein, halben allein, ist also altes Deutsch, nur das Amt macht noch einen Unterschied, aber geistlich lebendig sind sie alle. Demnach, so werden wir allesamt durch die Taufe zu Priestern geweiht. Das ist ein gewagtes Wort zur damaligen Zeit. Das war eine Bombe für die katholische Kirche. Ihr seid getauft, dann seid ihr alle Priester. Was aus der Taufe gekrochen ist, so typisch Martin Luther, so ein derber Ausdruck, was aus der Taufe gekrochen ist, das mag sich rühmen, dass es schon Priester, Bischof oder Papst geweiht sei. Klappt es, lauter Päpste? Nee, es klappt natürlich auch nicht, sagt Luther, obwohl es nicht jedem ziemt, dieses Amt auch auszuüben. Da gibt es verschiedene Gaben, ja. Eine Kirchenleitung hat nicht jeder. Aber vom geistlichen Stand her seid ihr alle. Ja? Das heißt zuerst, dass alle Christen durch Glaube und Taufe einen unmittelbaren Zugang zu Gott haben. Im Alten Testament gibt es das nicht. Da kann man nur durch den Priester zu Gott kommen. In der katholischen Kirche auch nicht. Da kann man nur durch den Priester zu Gott kommen. Und Martin Luther sagt, nee, jeder Einzelne von euch darf direkt zu Gott kommen. Und darauf folgt dann auch, darauf kommt es mir heute jetzt an, dass jeder priesterliche Aufgaben hat. Das macht aus dem toten Christen, aus dem toten Stein einen lebendigen Stein und einen lebendigen Christen. Nämlich, dass man priesterliche Aufgaben hat füreinander. Und da geht es vor allem um Fürbitte und um Tröstung. Martin Luther hat 1520 noch einmal eine wichtige Schrift geschrieben. Das war die Freiheit, von der Freiheit eines Christenmenschen. Und jetzt lasst euch nicht stören an dem alten Deutsch, so hat Luther tatsächlich geschrieben. Das ist auch Deutsch, gell? Ich versuch's mal zu übersetzen. Über das sind wir Priester. Das ist noch viel mehr als Königes zu sein. Darum, dass das Priestertum uns würdig macht, vor Gott zu treten und für andere zu bitten. Das macht ein Priester. Also hat uns Christus erworben, dass wir mögen geistlich füreinander vor Gott treten und bitten, wie ein Priester für das Volk leiblich vor Gott tritt und bittet. So sollt ihr es geistlich tun. Wir sind lebendige Gemeinde dadurch, dass wir füreinander Fürbitte tun. Dass wir Gott unser Gebet als Opfer darbringen. Ja, und das nicht bloß am Sonntag. Wir sind Gemeinde die ganze Woche über, lebendig. Und dazu lade ich euch auch ein. Das hat mit der Übung von letztem Mal zu tun. Ruft jemand an, fragt, wofür ihr beten dürft, betet, nehmt die Gebetsanliegen mit nach Hause, nehmt euch euer Gemeindeverzeichnis raus und betet. Jeder für jeden. Um das geht's hier.